Hallo. Ich hoffe zwar eigentlich, dass es in dieser Veranstaltung unnötig ist, aber ich möchte trotzdem noch mal kurz an die Uniwahlen morgen erinnern, von 9 bis 18 Uhr. Für die Philosophische Fakultät ist der Wahlraum 1139, also hier oben. Letztes Mal waren an der Uniwahl 13% Wahlbeteiligung. Das ist, finde ich, ein ziemlich beschämendes Ergebnis für eine Universität. Ich hoffe, dass alle von euch wählen gehen. Macht's einfach. Dankeschön.
Heute beginne ich mit dem letzten Teil der Vorlesung. Punkt 4, Aktion, Charakter und vegetative Ordo, Wilhelm Reich und Arnold Gehlen. Das ist das letzte Paar, das wir in dieser Vorlesung behandeln werden. Und sie stehen am Schluss, weil beide Autoren in gewisser Weise Fragestellungen wieder aufgreifen, die wir ganz zu Beginn bei Weber und Freud kennengelernt haben. Weber und Freud, das Vorspiel zum theoretischen Radikalismus, sie entwickelten ihre Entdeckungen im Kontext der Rationalitätskrise um 1900. Weber legte die irrational-religiösen Ursprünge der Rationalität der modernen Gesellschaft frei. Freud entdeckte den dunklen, triebhaften Unterbau kultureller Sublimationen. Und dann sind wir übergegangen zu Jünger und Bloch, zur Radikalisierung der Krieger bzw. der Prophetenfunktion. Zu Heer und Kirche als den Leitbildern einer Organisation der Massen, die nach dem Zerfall des Paradigmas der bürgerlichen Arbeitsgesellschaft sich aufdrängten. Bei Lukács und Schmidt haben wir die Radikalisierung der Formfrage und des Entscheidungsproblems kennengelernt. Bei Lukács und Schmidt spitzt sich alles auf das entschiedene Ja oder Nein zu. Wenn Sie wollen, ist hier der Gipfel des theoretischen Radikalismus erreicht, die Wasserscheide, bei der es nur zwei Möglichkeiten gibt, entweder totale Linke oder totale Rechte, entweder Stalin oder Hitler. Mit Wilhelm Reich und Arnold Gehlen steigen wir, um im Bilde zu bleiben, von diesem Gipfel herab. Die Lebensdaten: Wilhelm Reich 1897 bis 1957, Arnold Gehlen 1904 bis 1976. Bei beiden Autoren finden wir vieles, was wir schon kennen. Wilhelm Reich schließt sowohl an Freud an wie an Georg Lukács. Gehlens frühe Schriften entfalten den Dezisionismus, wie wir ihn von Schmidt kennen. Und in seiner Institutionenlehre, die er etwa zeitgleich mit Carl Schmitt entwickelt, kommt Arnold Gehlen auf das Webersche Thema, die Frage nach dem Charakter der modernen Organisationen, dem stahlharten Gehäuse der Heerigkeit, zurück. Einiges wird also wiederkehren, aber es geht auch um eine Radikalisierung, die wir noch nicht kennen, nämlich um die Radikalisierung der Aktionsproblematik, Radikalisierung der Handlung. Mit Reich und Gehlen kommen wir zu, wie soll man sagen, recht praktischen, recht körperlichen Problemen, die die moderne Gesellschaft aufwerfen. Bis heute ja auch die Universitäten sollen ja der oratorischen Musik des Bologna-Prozesses nach viel praxisbezogener werden. Also es geht um Praxisbezug, genauer um die Radikalisierung des Praxisbezugs in der ungeliebten Moderne. Ja, die Übersicht zu den einzelnen Abschnitten, die ich mir vorgenommen habe und die ich hoffe auch zum Semesterende noch abschließen zu können. Die Übersicht kommt immer wieder. Wir müssen das jetzt nicht alles abnehmen. Die Abschnitte 1 und 2, da geht es um Wilhelm Reich. Und dann in 3 und 4 geht es um Gehlen. Ich fange mit Wilhelm Reich an. Zunächst muss man sagen, dieser Autor stellt uns vor ein Chaos von Problemen. Es gibt nämlich viele Wilhelm Reichs und es gibt in der Literatur über diesen Autor einen enormen Überhang von einerseits blinder Verehrung und andererseits wütendem Hass. Das lasse ich alles weg. Ich denke mal, ziemlich fair, um das so zu sagen, ist diese kleine Studie von, kleine Biografie von Bernd Alaska. Bernd Alaska ist ein hochinteressanter Ich verstehe Ihr Lachen nicht ganz, aber... Ja. Ah, danke, danke. Na, Alaska, ja, gut. Okay, also der Vorname Bernd, der zweite Vorname A. und dann Laska. Das ist ein hochinteressanter Privatgelehrter, der auch jeder Universität zur Ehre reichen würde. Sie finden das auch im Netz, die Sachen, die er macht. Im Kontext dieser Vorlesung möchte ich zu dem ersten Punkt, Hemmung rationaler Praxis, Reichsmassenpsychologie des Faschismus, möchte ich in der Mitte der Reichschen Schriften anfangen, und zwar an einer Stelle, die sich für den Anschluss an das zuletzt über Lukács und Schmidt Gesagte, die dort sehr gut anschließt. Und zwar erscheint 1933 in Kopenhagen, also schon außerhalb des Reichs, Wilhelm Reichs Buch Massenpsychologie des Faschismus, Untertitel zur Sexualökonomie der politischen Reaktion und zur proletarischen Sexualpolitik. Worum geht es? Um das Problem zu entfalten, möchte ich noch mal kurz zurück, 10 Jahre zurück, 1923 zu Geschichte und Klassenbewusstsein von Lukács, das wir besprochen haben. Sie erinnern sich an die Warenstruktur der modernen Gesellschaft, an die aus dieser Warenstruktur sich ergebende Verdinglichung des Bewusstseins und dann die Lukács'sche Frage, wie kann diese Verdinglichung durchbrochen werden? Und Lukács hatte geschrieben, ich zitiere, der Arbeiter erkennt sich selbst in seinen eigenen Beziehungen zum Kapital in der Ware. Die Selbsterkenntnis des Arbeiters als Ware ist aber bereits als Erkenntnis praktisch. Zitat Ende. Und der Zeitpunkt, zu dem das möglich ist, das ist eben ganz konventionell marxistisch gedacht die Krise. In der Krise besteht eine Chance, dass die wahre Arbeitskraft sich selbst als Ware erkennt und damit vom Objektstatus zum Subjekt promoviert und den Kapitalismus revolutionär abschafft. So sollte das eben sein. 10 Jahre später beginnt nun Reich sein Buch, da habe ich ihn nochmal von 1932 in einem Foto, beginnt er sein Buch Massenpsychologie des Faschismus mit den Worten, ich zitiere, im Verlaufe der Monate seit der Machtergreifung durch den Nationalsozialismus in Deutschland konnte man sehr oft eine Feststellung machen, von der wir ausgehen wollen. Es zeigten sich Zweifel an der Richtigkeit der marxistischen Grundauffassung des gesellschaftlichen Geschehens auch bei solchen, die durch die Tat jahrelang ihre revolutionäre Festigkeit bewiesen hatten. Diese Zweifel knüpften an einer zunächst unverständlichen Tatsache an, die nicht wegzuleugnen ist. Der Faschismus, seinen objektiven Zielen und seinem Wesen nach der extremste Vertreter der politischen und wirtschaftlichen Reaktion, wird seit mehreren Jahren zu einer internationalen Erscheinung und überflügelt in vielen Ländern sichtbar und unleugbar die proletarisch-revolutionäre Bewegung. Dass sich diese Erscheinung in den hochindustriellen Ländern am stärksten ausprägt, verschärft das Problem. Dem internationalen Erstarken des Nationalismus steht die Tatsache des Versagens der Arbeiterbewegung in einer ökonomisch zur Sprengung der kapitalistischen Produktionsweise reif gewordenen Phase der neuzeitlichen Geschichte gegenüber. Zitat Ende. Die Endzwanziger Jahre, in der wir uns jetzt bewegen hier, die hatten doch eigentlich optimale Bedingungen für eine proletarische Revolution abgegeben. Eine ökonomische Krise 1929, so wie sie in den marxistischen Lehrbüchern steht, dann starke und gut organisierte Arbeiterparteien, eine unermüdliche Aufklärung und Propaganda für den Sozialismus. 1933, dies wäre, wenn es mit rechten Dingen zugegangen wäre, das wäre ein Datum für die Ausrufung einer linken deutschen sozialistischen Republik gewesen. Aber bei den Septemberwahlen 1930 gewann die Partei Hitlers 6,5 Millionen Stimmen. 1928 zum Vergleich waren es nur 800.000 gewesen. Aus der kleinsten Partei im Reichstag wurde sie zur zweitgrößten. Am Tage nach dieser Wahl schrieb die Rote Fahne, das war das Organ der damals wichtigsten kommunistischen Zeitung Europas, ich zitiere: Gestern war Herrn Hitlers großer Tag, aber der sogenannte Wahlsieg der Nazis ist nur der Anfang ihres Endes. Und am 14. September wiederholt dann dieselbe Zeitschrift einige Wochen später, ich zitiere: Der 14. September zeigt den höchsten Pegelstand der nationalsozialistischen Bewegung in Deutschland an. Was jetzt folgt, kann nur noch Ebbe und Niedergang sein. Zitat Ende. Wie kommt es zu einer solchen, von uns aus gesehen natürlich, gravierenden Fehleinschätzung? Das ist die Frage, mit der Reich einsteigt. Er schreibt dazu, ich zitiere Wilhelm Reich, immer noch derselbe Text jetzt: Die Marxsche revolutionäre Tat bestand nicht darin, dass er irgendwelche Aufrufe schrieb oder revolutionäre Ziele wies, sondern in der Hauptsache dahin, dass er das Proletariat als die vorwärts drängende Kraft der Geschichte erkannte und die Widersprüche der kapitalistischen Wirtschaft der Wirklichkeit entsprechend darstellte, sodass heute jeder wissen kann, welche wirtschaftlichen Kräfte vorwärts drängen und welche sich dagegen anstemmen. Wenn die Arbeiterbewegung versagte, so müssen diejenigen Kräfte, die die Vorwärtsentwicklung aufhalten, nicht restlos, wahrscheinlich in manchen Hauptstücken noch nicht erkannt sein. Und Reich stellt fest, ich zitiere, während sogar noch nach der Niederlage im Januar 1933 von einem in Häkchen revolutionären Aufschwung in Deutschland gesprochen wurde, zeigte die Wirklichkeit, dass die wirtschaftliche Krise die Erwartung nach einer eine Linksentwicklung der Ideologie der Massen hätte mit sich bringen müssen, zu einer extremen Rechtsentwicklung in der Ideologie der proletarischen Schichten und derjenigen, die in tieferes Elend als bisher versanken, geführt hatte. Und er fährt fort: Es gab eine Schere zwischen der Entwicklung in der ökonomischen Basis, die nach links drängte, und der Entwicklung der Ideologie breiter Schichten, die nach rechts erfolgte. Diese Schere wurde übersehen. Und weil sie übersehen wurde, konnte auch die Frage nicht gestellt werden, wie ein nationalistisch Werden der breiten Masse in der Pauperisierung überhaupt möglich ist. Zitat Ende. Wilhelm Reich 1933. Die Linke, so sein Argument, hatte etwas übersehen. Und zwar hatte sie etwas übersehen, was im Bereich hemmender Kräfte liegt. Und schließlich hatte die Linke auch noch die Schere übersehen, die Schere zwischen einer ökonomischen Basis, die eben nach links drängte, und der Ideologie, die nach rechts ging. Sie merken, Reich argumentiert hier ganz klassisch orthodox marxistisch. Er rekapituliert dann die ganze Kapitaltheorie, das lasse ich weg, das haben wir letzten Winter in Stücken kennengelernt. Er entwickelt die objektiven Notwendigkeiten der Krise. Die Verhältnisse, so seine Diagnose, waren eben schon reif für eine soziale Revolution, aber die Expropriation der Expropriateure bleibt aus. Und Reich kommt dann auf das Marxsche Basisüberbaumodell, also gesellschaftliche Verhältnisse und Bewusstsein, zu sprechen. Er schreibt, ich zitiere, der Marxsche Satz, dass sich das materielle Sein im Menschenkopfe in Ideelles, in Bewusstsein umsetzt und nicht ursprünglich umgekehrt, lässt zwei Fragen offen. Erstens, wie das geschieht, was dabei im Menschenkopfe vorgeht. Und zweitens, wie das so entstandene Bewusstsein, und er fügt in Klammern hinzu, wir werden von nun an von psychischer Struktur sprechen, Klammer zu, also wie das so entstandene Bewusstsein, wir werden von nun an von psychischer Struktur sprechen, auf den ökonomischen Prozess zurückwirkt. Diese Lücke füllt die analytische Psychologie aus, indem sie den Prozess im menschlichen Seelenleben aufdeckt, der von den Seinsbedingungen bestimmt ist und somit den subjektiven Faktor wirklich erfasst. Zitat Ende. Das ist eine folgenreiche Verschiebung, die Reich hier vornimmt. Er verschiebt nämlich menschliches Bewusstsein in psychische Struktur. Nicht wahr? Bei Georg Lukács war immer vom Bewusstsein die Rede, von der Verdinglichung des Bewusstseins, von der Selbsterkenntnis der wahren Arbeitskraft. Und dieses Thema Bewusstsein, Bewusstwerdung war natürlich gebunden an das Erbe der Philosophie. Psychische Struktur, wir haben noch zu klären, was Reich damit überhaupt meint, verweist in einen anderen Bereich, nämlich den der Psychologie. Das ist eine wichtige Verschiebung, die man im Auge halten muss. Sie korrespondiert auch mit einer anderen Verschiebung, die Reich vornimmt. Reich hat gewisse Probleme, seinen marxistischen Kampfgefährten Psychologie überhaupt beizubringen. Man findet nämlich in der marxistischen Tradition dieser Zeit und auch schon bei Marx eine fest verwurzelte, wie soll man sagen, antipsychologische Haltung. Man findet auch bei Marx zahlreiche Passagen, in denen er gegen das zu Felde zieht, was in der Sprache des 19. Jahrhunderts die gemütliche Seite genannt wird, wobei gemütlich hier nicht das gemütliche Beisammensein meint, sondern ganz allgemein die Angelegenheit des Gemüts, das heißt der Seele. Marx hatte bei seiner Tendenz, die Seite des Gemüts, wie er sagte, als das bewegende Moment herunterzuspielen, hatte er immer Theoretiker vor Augen, die im 19. Jahrhundert soziale Sachverhalte auf psychologische Gemütsverfassungen zurückführen wollten. Also etwa Theoretiker, die den Aufruhr der Arbeiter auf eine vergiftete Seelenlage zurückführen wollten. Reich will in diese Ecke nun nicht abgedrängt werden, daher versucht er eine spannende Verschiebung der Frage nach der psychischen Struktur, nach dem Seelenleben. Diese psychologische Frage ist nämlich nicht in Bezug auf alle Phänomene legitim, sondern die psychologische Frage ist legitim nur an einer ganz bestimmten Stelle. Er schreibt, ich zitiere: Wenn Arbeiter, die infolge des Lohndrucks hungern, streiken, so ergibt sich ihr Handeln direkt aus ihrer wirtschaftlichen Lage. Das Gleiche gilt für den Hungernden, der stiehlt. Zur Erklärung des Diebstahls aus Hunger oder des Streiks aus der Ausbeutung bedarf es keiner weiteren psychologischen Erklärung. In diesem Falle entsprechen Ideologie und Handeln dem wirtschaftlichen Druck. Die ökonomische Lage und die Ideologie decken sich. Die bürgerliche Psychologie pflegt in diesem Falle psychologisch erklären zu wollen, aus welchen angeblich irrationalen Motiven gestohlen oder gestreikt wird, was immer zu reaktionären Erklärungen führt. Und dann fährt er fort, für die dialektisch-materialistische Psychologie, also das, was er vorhat hier, steht die Frage gerade umgekehrt. Nicht, dass der Hungernde stiehlt, oder dass der Ausgebeutete streikt, ist zu erklären, sondern warum die Mehrheit der Hungernden nicht stiehlt und die Mehrheit der Ausgebeuteten nicht streikt. Die Sozialökonomie erklärt also einen gesellschaftlichen Tatbestand restlos dann, wenn das Handeln und Denken rational zweckmäßig ist, das heißt der Bedürfnisbefriedigung dient und die ökonomische Situation unmittelbar wiedergibt und fortsetzt. Sie versagt jedoch, wenn das Denken und Handeln der Menschen der ökonomischen Situation widerspricht, also irrational ist. Zitat Ende. An dieser Verschiebung hängt eine ganze Menge, und darüber kann man ja auch lange nachdenken. Wenn das Handeln rational zweckmäßig ist, hat eine psychologische Untersuchung zu schweigen. Die Psychologie tritt erst dann in ihre Rechte, wenn Denken und Handeln der Menschen der ökonomischen Situation, in der sie sich befinden, widerspricht. Das heißt, wenn sie irrational ist. Und dann kommen eben die psychischen Quellen der Entscheidung und des Handelns in den Blick. Erinnern wir uns vielleicht kurz nochmal an Max Weber. Bei ihm lautete ja die Frage, aus welchen irrational religiösen Wertsetzungen erfolgen welche rational zweckmäßigen Konsequenzen für die Lebensführung? Oder wenn man das Freudsche Modell sich nochmal vor Augen führt, bei ihm handelt es sich ja um die Frage, auf welchen Umwandlungen oder Modifikationen irrationaler Triebregungen beruht das System der Kultur. Das ist eine komplexe Architektur, sie hat sich bei Reich verschoben. Das Irrationale und die psychologische Beschäftigung mit ihm, sie setzt erst dort ein, wo, wie Reich sagt, rational zweckmäßiges, wo Vernunft und Bewusstsein gehemmt sind. Und zwar in ihrem Fortschreiten gehemmt sind. Anders vielleicht etwas salopp gesagt, die Enttäuschung über die geschichtsphilosophische Erwartung, dass aus den Widersprüchen der bürgerlichen Gesellschaft nun die Revolution hervorgeht, diese Enttäuschung, die führt zur Psychologie, die jetzt den Auftrag erhält, das auf Grund gelaufene Schiff wieder flott zu machen. Hemmung oder, wie Reich es triebtheoretisch formuliert, Stauung, Hemmung, Stauung, das sind Zentralkategorien bei Reich, und zwar durch alle seine ansonsten beachtlichen Umformungen und Revisionen der Theorie bis zu seinem Tode hindurch. Diese beiden skizzierten Verschiebungen, also einmal die Verschiebung der philosophischen Selbstbewusstseinsfrage auf die Frage nach der psychischen Struktur und die Verschiebung des psychologischen Erklärungsbereichs auf Rationalitätshemmung, das sind gleichsam übergreifende Voraussetzungen, die Reich geschaffen hat und die in alle die Richtungen eingehen, die wir Freudomarxismus nennen. Das ist eine ganze Menge, die große Teile der Frankfurter Schule, Adorno, Horkheimer, folgen dieser Linie. Freud und Marx in Kombination. Reich fragt, wie gesagt, 33 nach den Kräften, die eine rationale Linksentwicklung der Massen in der Krise hemmen. Das ist das eine. Und dabei entdeckt er im Marxismus eine Lücke. Und diese Lücke bekommt einen Namen. Sie heißt subjektiver Faktor. Also nicht nur objektive Strukturentwicklung der modernen Gesellschaft, sondern plus subjektiver Faktor. Diese Problemlage teilt Reich übrigens auch mit einem anderen Autor, der ja später dann auch zu den Klassikern der Soziologie erhoben wurde. In der Zeit der Barbarei des Nationalsozialismus denkt Norbert Elias über den Prozess der Zivilisation nach. Anders gesagt, in der Zeit, in der wir heute sagen, ein Zivilisationsbruch stattfindet, entwirft Elias sein hoffnungsfrohes Modell eines nach vorn gerichteten Zivilisationsprozesses. Und dabei spielt eben gerade die Verflechtung sozioökonomischer und sozialpsychologischer Faktoren die Hauptrolle. Der Untertitel zu Elias' Prozess der Zivilisation lautet ja bekanntlich soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen. Soziogenetische und psychogenetische. Aber das muss man vielleicht noch anmerken, bei Elias fällt auf, bei diesem Buch Prozess der Zivilisation, Mitte der 30er Jahre publiziert, fällt auf, er flieht thematisch aus seiner Gegenwart. Der Prozess der Zivilisation beginnt irgendwann in der Völkerwanderung, den Dark Ages, und hört in der Mitte des 19. Jahrhunderts in der intakten bürgerlichen Welt auf. Ja, zurück zu Reich. Ich habe bisher Reichs Auffassungen von der Seite des Versagens der Arbeiterbewegung beziehungsweise von der orthodoxen marxistischen Seite her entwickelt. Und sie werden, je mehr Sie Reichs Texte aus den N20er und 30er Jahren lesen, im Kern zu Marx immer nur einen Gedanken finden. Nochmal zitiert aus Massenpsychologie des Faschismus. Das Problem, aus welchem Grunde sich die Menschen die Ausbeutung, die moralische Erniedrigung, kurz die Sklaverei, seit Jahrtausenden gefallen lassen, blieb unbeantwortet. Ermittelt war nur der ökonomische Prozess der Gesellschaft und die Mechanismen der privatwirtschaftlichen Ausbeutung. Zitat Ende. Das ist das Hauptproblem von Reich in Bezug auf Marx und die marxistische Tradition, und seine Kritik an den Marxisten seiner Zeit läuft immer wieder hinaus, dass angesichts des Erfolgs der faschistischen Massenbewegung die gegebenen Auskünfte, es sei nun eine Massenpsychose, eine Massenvernebelung oder eine Verführung der Massen, Hypnotisierung der Massen und so weiter, wie man es damals bezeichnet hatte, dass alle diese Auskünfte nichts erklären und zu nichts führen. Die sozioökonomischen Analysen, auch die politische Programmatik der orthodoxen Kommunisten seiner Zeit, hat Reich im Wesentlichen übernommen. Ja, komplizierter ist sein Verhältnis zu Sigmund Freud. Und hier streiten sich auch orthodoxe Freudianer und Reichianer bis heute. Das alles lasse ich weg. Aber es lohnt sich noch einmal zurück zu Freud zu gehen. Sie erinnern sich, was wir besprochen hatten. Darauf komme ich zurück. Ja, vielleicht das noch. Reich beginnt sein Medizinstudium im Wintersemester 1918-19. Das ist das Bild, das Sigmund Freud Reich gewidmet hat, Mitte der 20er Jahre. Der Student Reich hat sich einer Studiengruppe angeschlossen, die sich mangels Angeboten im Lehrplan der Universität mit Sexualwissenschaft befassen wollte. Reich ging zu Freud und bat ihm um Hilfe. Also, Sie müssen sich vorstellen, Sigmund Freud ist 40 Jahre älter als Wilhelm Reich. Die beiden verstehen sich und Freud lädt Reich ein, Mitglied der Wiener Psychoanalytischen Vereinigung zu werden. Und seit Oktober 1920 ist Reich das jüngste Mitglied dieser Gruppe. Das ist für Wilhelm Reich eine etwas langweilige Gruppe. Man hatte sich etabliert und Reich wurde, wie er später sagt, Hecht im Karpfenteich. Und über das Verhältnis von Reich zur Mehrheit der psychoanalytischen Vereinigung gibt es viel Literatur. Ich fasse das zusammen. Es gibt grob gesprochen zwei Versionen, eine Hecht-Version und eine Karpfen-Version. So könnte man das abkürzen. Die Hecht-Version stammt von Reich. Zusammengefasst lautet sie: Die Schüler Freuds haben den unbefangenen, mutigen Forschergeiz ihres Lehrers verloren. Die Freudsche Frage nach den Zusammenhängen von körperlichen und seelischen Phänomenen haben sie nicht weiterverfolgt und stattdessen ein in der Luft hängendes psychologisches System ausgebildet. Hecht-Version. Die Karpfen-Version, das ist die der Mehrheit der orthodoxen Psychoanalytiker. Sie lautet: Wilhelm Reich habe mit seinem Interesse an Biologie und Naturwissenschaft sich vom wahren Kern der Psychoanalyse mehr und mehr entfernt und seine Kritik an der orthodoxen Richtung sei Ausdruck einer individuellen Schizophrenie. Beide Versionen, das kann man ewig weiterführen. Um hier einige Aufklärung zu finden, was eigentlich der Kern der Auseinandersetzung ist, müssen wir nochmal zurück zu Freud, und zwar zu einem kleinen Exkurs, den ich jetzt einschiebe zum Thema Liebe, Hunger, Triebe bei Freud. Sie erinnern sich noch an die weibliche Hysterie, jene seltsame Krankheit, die für die physikalistische Medizin der Jahrhundertwende unverständlich war, weil sie keine organischen Ursachen erkennen konnte und das daher als ein simuliertes weibliches Theater abtat. Und Freud versuchte ja angesichts dieses Phänomens, wie soll man sagen, einen Mittelweg zwischen Naturwissenschaft und Ästhetik, zwischen Biologie und Theaterwissenschaft einzuschlagen. Lange Zeit hat er verschiedene Modelle ausprobiert, um den Zusammenhang zwischen körperlich, organischen, also somatischen und geistig-seelischen Prozessen aufzudecken. Ich hatte das ja kurz vorgestellt, dieses Modell des psychophysischen Parallelismus und dann schließlich das Einrücken der Sexualität in das Untergeschoss des seelischen Überbaus. Und die Sexualität erhielt diesen prominenten Platz ja in der Hauptsache deshalb, weil sie, wie Freud 1917 schrieb, ich zitiere, nichts rein Seelisches ist, ebenso wie etwas bloß Somatisches. Sie beeinflusst das körperliche wie das seelische Leben. Zitat Ende. Freud hat versucht, zwischen reiner Psychologie und reiner Biologie einen schwierigen Balanceakt zu vollziehen. Und dabei treten unvermeidlich einige Fragen auf, vor allem dann, wenn man wie die Radikalen natürlich nicht Seil tanzen möchte, sondern Fundament haben, Grund und Boden unter die Füße bekommen möchte. Ich will, bevor ich auf Reichslösung zu sprechen komme, in diesem Exkurs nochmal zurückkommen auf diese virtuose Seiltänzerei von Freud und das an einigen zentralen Begriffen erläutern, auch um Reichsnähe und Ferne zu Freud zu verdeutlichen. Also die Sexualität ist bei Freud ins Untergeschoss eingerückt, das habe ich ausgeführt. Aber was ist das, Sexualität? Das finden Sie in der 20. Vorlesung der Einführung in die Psychoanalyse. Die Zeit reicht nicht, Ihnen das alles zu referieren. Ich empfehle, das mal nachzulesen. Vielleicht einige Stadien daraus. Was ist Sexualität? Freud schreibt, ich zitiere, im Ernst, es ist nicht leicht anzugeben, was den Inhalt des Begriffes in Häkchen sexuell ausmacht. Alles, was mit dem Unterschied der zwei Geschlechter zusammenhängt, wäre vielleicht das einzig Treffende, aber Sie werden es farblos und zu umfassend finden. Zitat. Weitere Festlegungen sind dann schon schwierig. Die Festlegung auf den Geschlechtsverkehr von Mann und Frau reicht ja nun nicht angesichts des von Freud vorgestellten Geisterzuges der Perversionen, in dem geradezu alles Existierende zur Quelle sexueller Befriedigung werden kann. Ginge man nur auf die Fortpflanzungsfunktion, so fiele auch vieles, was man sexuell genannt hat und nennt, heraus. In dieser 20. Vorlesung von Freud erfahren wir viel über Sexualität natürlich, eine seltsame Ubiquität von Sexualität, aber vergeblich sucht man nach einer Definition. Und Freud schreibt, ich zitiere, seine Erwartungen seiner Hörer antizipierend, aber wir sind ja bereits darauf gefasst, dass Definitionsversuche immer zu Schwierigkeiten führen. Verzichten wir darauf, es gerade in diesem Falle besser zu machen. Also keine Definition von Sexualität. Aber nach einigen Seiten kommt dann etwas anderes. Freud schreibt über den Charakter der kindlichen Sexualität, über den an der Mutterbrust wollüstig saugenden Säugling. Und dann sagt er, ich zitiere, nun will ich Ihnen vorführen, was sich vom Sexualleben des Kindes am deutlichsten erkennen lässt. Lassen Sie mich zweckmäßigkeitshalber auch den Begriff der Libido einführen. Libido soll durchaus dem Hunger analog die Kraft benennen, mit welcher der Trieb, hier der Sexualtrieb, wie beim Hunger der Ernährungstrieb, sich äußert. Zitat Ende. Also es wird aus heiterem Himmel ein neuer Begriff eingeführt. Libido. Zwei Dinge sind bei dieser Definition oder Einführung von Libido wichtig. Einmal natürlich die Analogie zum Hunger und das zweite der Bezug zum Trieb. Also bleibt man beim ersten. Libido ist eine Analogie zum Hunger, sagt er. Und mit Hunger, so scheint es, haben wir ja einen gewissen Fixpunkt erreicht, was Hunger ist. Scheint evident zu sein, vor allem um die Mittagszeit. Und wenn Sie in einem Wörterbuch der Psychologie nachschlagen, so finden Sie da ja auch brauchbare Sachen. Hunger, Hunger, Appetite, Bezeichnung für einen primären Bedürfnis- und oder Antriebszustand, Klammer auf Trieb, Klammer zu, des Organismus, der durch die Dauer des Nahrungsentzuges, die Geschwindigkeit nachfolgender Nahrungsaufnahme oder durch begleitende Veränderungen im Organismus, zum Beispiel Absinken des Blutzuckerspiegels, Magenkontraktionen und Ähnliches, auf seine Intensität hin kontrolliert, manipuliert und gemessen werden kann. Der Hunger als Zustand wird durch die konsumatorische Handlung der Nahrungsaufnahme beendet. Zitat Ende. Wörterbuch der Psychologie. Also jetzt wissen Sie, was Hunger ist, nicht? Hunger ist ein primärer Bedürfnis und oder Antriebszustand, der durch Essen beendet wird. O sancta simplicitas, kann man da nur sagen. Und wir sind natürlich wieder auf einem Verschiebebahnhof gelandet, denn Hunger wird nun ein Trieb bezeichnet. Also lohnt es sich vielleicht noch kurz mit dem Begriff Trieb weiterzumachen. Was ist ein Trieb? Was sind Triebe? Triebe gibt es bekanntlich im Frühling an Pflanzen, aber solche Triebe sind wohl nicht gemeint oder vielleicht auf Umwegen doch, wenn man an die Bedeutung denkt, die das vegetative Nervensystem bei Reich und später auch bei Arnold Gehlen, wir kommen darauf zurück, spielen wird. Im Englischen gibt es das nicht, da heißt Trieb Drive. Das ist weniger vegetativ, das ist also weniger wachsend, das ist mehr animalisch mobil. Aber bleiben wir bei den deutschen Trieben, denn da ging es ja Freud drum. Und zum Glück gibt es auch einen Text von Freud, der heißt Triebe und Triebschicksale. Mit dem könnte man ja mal versuchen, weiterzumachen. Der Text beginnt, ich zitiere, wir haben oftmals die Forderung vertreten gehört, dass eine Wissenschaft über klaren und scharf definierten Grundbegriffen aufgebaut sein soll. In Wirklichkeit beginnt keine Wissenschaft mit solchen Definitionen, auch die exaktesten nicht. Der richtige Anfang der wissenschaftlichen Tätigkeit besteht vielmehr in der Beschreibung von Erscheinungen, die dann weiterhin gruppiert, angeordnet und in Zusammenhänge eingetragen werden. Schon bei der Beschreibung kann man es nicht vermeiden, gewisse abstrakte Ideen auf das Material anzuwenden, die man irgendwoher, gewiss nicht aus der neuen Erfahrung allein, herbeiholt. Noch unentbehrlicher sind solche Ideen, die späteren Grundbegriffe der Wissenschaft, bei der weiteren Verarbeitung des Stoffes. Sie müssen zunächst ein gewisses Maß an Unbestimmtheit an sich tragen. Von einer klaren Umzeichnung ihres Inhalts kann keine Rede sein. Solange sie sich in diesem Zustande befinden, verständigt man sich über ihre Bedeutung durch den wiederholten Hinweis auf das Erfahrungsmaterial, dem sie entnommen scheinen, das aber in Wirklichkeit ihnen unterworfen wird. Sie haben also strenge genommen den Charakter von Konventionen, wobei aber alles darauf ankommt, dass sie doch nicht willkürlich gewählt werden, sondern durch bedeutsame Beziehungen zum empirischen Stoffe bestimmt sind, die man zu erraten vermeint, noch ehe man sie erkennen und nachweisen kann. Erst nach gründlicherer Erforschung des betreffenden Erscheinungsgebiets kann man auch dessen wissenschaftliche Grundbegriffe schärfer erfassen und sie fortschreitend abändern, dass sie im großen Umfange brauchbar und dabei durchaus widerspruchsfrei werden können. Dann mag es auch an der Zeit sein, sie in Definitionen zu bannen. Der Fortschritt der Erkenntnis duldet aber auch keine Starrheit der Definitionen. Wie das Beispiel der Physik in glänzender Weise lehrt, erfahren auch die in Definitionen festgelegten Grundbegriffe der Physik einen stetigen Inhaltswandel. Ein solcher konventioneller, vorläufig noch ziemlich dunkler Grundbegriff, den wir aber in der Psychologie nicht entbehren können, ist der des Triebes. Zitat Ende. Ich habe Sie extra auf die Folter geschrieben. Das ist ein frustrierender Einstieg. Ich meine, Sie lernen natürlich viel über wissenschaftliches Arbeiten, das mit Definitionen aufhört und nicht anfängt. Wohlgemerkt, aufhört, nicht anfängt. Sie merken aber auch, es ist kein Land in Sicht. Dann geht er auf die Physiologie. Er diskutiert den Begriff des Reizes und des Reflexes. Dann versucht er eine Analogie. Trieb ist ein Reiz für das Psychische, aber warnt sofort vor einer Gleichsetzung. Dann kommen einige Definitionselemente herein. Er sagt, im Unterschied zum physiologischen Reiz, der von außen und innen herbeigeführt werden kann, kommt der Triebreiz aus dem Innern des Organismus. Im Unterschied zum physiologischen Reiz, den man sich als einen momentanen Stimulus vorstellen kann, wirkt der Trieb, sagt er, nie wie eine momentane Stoßkraft, sondern wie eine konstante Kraft. Dann nennt Freud, Triebreiz ist ein Bedürfnis. Und aus diesem Konsortium der Bestimmungen, Reizquelle im Innern, Auftreten als konstanter Kraft, erfolgt ein drittes, nämlich die Unbezwingbarkeit des Triebes durch Fluchtaktionen. Also vor einem äußeren Reiz kann ich zurückweichen. Dazu bewege ich meine Muskeln, die doch eine große Rolle spielen werden bei Wilhelm Reich. Praxis, braucht man Muskeln. Ja. Freud schreibt, die im Innern des Organismus entstehenden Triebreize sind durch den Mechanismus der Flucht nicht zu erledigen. Zitat Ende. Wilhelm Reich wird dann später bei Patienten, die ihre neurotischen Konflikte nicht bewältigen können, sein Augenmerk auf die Muskeln richten. Und er wird bei ihnen das finden, was er dann einen Muskelpanzer nennt. Wir haben es bei Reich und Gehlen ja mit Autoren zu tun, die sich radikal auf die Aktion, die Handlung, das Tun, eben Action, wie man heute sagen wird, konzentrieren. Ohne Handlung geht es eben nicht. Also Trieb, was ist das? Ist wie ein konstanter, aus dem Innern des Organismus kommender Reiz, dem durch Fluchtbewegung nicht zu entkommen ist. Analog zum Hunger, wie Sie wissen, die Flucht vor der Mensa stillt den Hunger nicht. 1915 kennt Freud natürlich auch die vertraute biologische These, dass dem Nervensystem die Funktion zukomme, die von außen anlangenden Reize wieder zu beseitigen oder auf ein niedrigeres Niveau herabzusetzen. Also das kennen Sie alles, Sie gehen aus einem dunklen Zimmer in die helle Sonne, dann sticht Ihnen natürlich das Licht in die Augen und nach einigen Minuten hat Ihr Nervensystem es geschafft, die Reize auf ein niedriges Niveau herunterzudrücken. Die Sonne scheint so hell wie zuvor, aber der Reiz des in die Augen stechenden Lichts ist gemildert, bald ganz weg. Aber wie steht es mit diesen inneren Reizen? Das lese ich Ihnen noch. Freud schreibt, sie stellen weit höhere Anforderungen an das Nervensystem, veranlassen es zu verwickelten, ineinandergreifenden Tätigkeiten, welche die Außenwelt so weit verändern, dass sie es der inneren Reizquelle als Befriedigung bietet und nötigt, auf die ideale Absicht der Reizentfaltung zu verzichten. Es kommt eine komplexe Argumentation, wie wir mit diesem Trieb, der wie ein Reiz ist, umgehen, ein komplizierter Sublimationsaufbau, der eigentlich ein typisches Beispiel für die balancierten Argumentationen einer schwierigen Moderne ist. Und ich werde morgen zeigen, wie Wilhelm Reich diese Art der Seiltänzerei um Sexualität, Libido und Trieb nicht mitmachen wird, sondern gerade in der Biologie eine Grundlage dafür zu finden versucht. Da haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.